Meine Überschrift für heute heißt Zeit, die bleibt. Und das haben wir ja, wie gesagt, bei der Kindergeschichte haben wir das ja schon gesehen. Zeit, die bleibt, ist jetzt im Moment ein passendes Thema, weil das Jahr zu Ende geht. Die Zeit läuft von diesem Jahr ab. Das können wir richtig gerade spüren. Wir sind müde geworden. Wir haben 4 Jahreszeiten durchlaufen. Wir haben gesehen, wie die Bäume die Blätter abwerfen. Jetzt sehen wir plötzlich, wie der Schnee alles zudeckt. Es läuft ab und manchmal ist es nicht nur draußen kalt, es ist auch drinnen kalt. Das Jahr geht zu Ende. Ein Jahresrückblick. Was war eigentlich in diesem Jahr 2014? Altbekannte Frage, die kriegt ihr jedes Jahr gestellt. Aber jeder hat ja so sein eigenes Leben. Und wenn wir dann fragen, Jahresrückblick 2014, dann ist das natürlich dieses offizielle Leben da draußen. Naja, man hat ja immer Nachrichten geguckt und Zeitung gelesen, sich mit anderen unterhalten. Aber in dem Moment, in dem es abrufbereit sein sollte, was war eigentlich 2014? Wir brauchen ein bisschen, dann kommen wir vielleicht auf den Trichter, dass wir sagen, ja, da war was mit der Ukraine. Genau, Ukraine, das hat schon im Frühjahr angefangen, das geht schon das ganze Jahr über, das ist ein Thema. Der Nächste sagt, Moment, da war irgendwas mit Schweinsteiger, der kam wieder. Stimmt, WM, wir hatten WM, wir sind ja Weltmeister geworden, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Eigentlich eine eindrückliche Sache, aber schon wieder weg. Das Nächste ist, was fällt einem noch ein? Ebola. Stimmt, Ebola. Oh ja, genau. Sehr viel Mist gebaut worden, alle sind auf die Barrikaden gegangen. Jetzt im Moment, vor Weihnachten, passt das niemandem in den Kram. Das Thema verschwindet wieder, aber es war ein Thema. Hey, wir haben ja schon 3. Ukraine, WM, Ebola. Jetzt wissen wir ungefähr, was wir mit dem Jahr 2014 noch anfangen. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, was war denn letztes Jahr, 2013? Also, ich bin jetzt schon aus dem Sattel geworfen. Es gibt einige, die erinnern sich und sagen, da war doch zack, 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 zack. Das sind die wenigsten. Warum? Weil wir einfach nur schauen, dass wir unseren Alltag abspulen. Dass wir Dinge hinter uns bekommen. Wir sind mittlerweile froh um jedes Jahr, das hinter uns liegt. Endlich weg damit. Hoffentlich wird das nächste Jahr besser. Also 2014 sich zu erinnern, das war mühsam. 2013 gelingt uns fast gar nicht. Bei 2012, da ist es wirklich für jeden, glaube ich, schon vorbei. Es gab bestimmt mal Zeiten, da war das anders. Da war das Leben nicht so stressig, man hat mehr gesehen. Erinnerung. Es ist etwas, was zum Menschen gehört. Erinnerung ist so wesensnah, dass wir gar nicht drüber nachdenken. Wer sich erinnert, ist wach. Natürlich, wer wach ist, der lebt. Der Wache verfügt über Wissen und Erkenntnis. Und dies gilt für jede Person und das macht auch ihre Identität aus. Die Geschichte, Geschichtswissenschaft kennen wir auch, bildet die Identität eines Volkes. Wenn ich einem Volk seine Erinnerung nehme, seine Geschichte nehme, dann hört dieses Volk auf zu existieren. Und wir haben jetzt im 20. und 21. Jahrhundert mehr Völkervertriebene, sage ich mal, oder Volksvertriebene, als je zuvor in der Geschichte. Völker sterben regelrecht. Die persönliche Geschichte heißt Biografie und bildet die Persönlichkeit eines Menschen. Das merken wir, wenn wir hier reinkommen. Ja? Ich kenne die Diana, ich kenne die Christel, das sind 2 komplett unterschiedliche Menschen. Vom Alter, von der Art her, aufeinander zuzugehen oder das Gewicht zu setzen. Der Kleine zum Beispiel hat auch seine eigene Persönlichkeit. Dem geht's gerade nicht so gut, der fühlt sich nicht wohl. Die anderen, die sitzen alle still und bequem hier. Persönlichkeit ist das, was uns persönlich macht, was uns unterscheidet, was uns prägt. Und hier ist Unterscheidung gut. Es zeigt, dass wir leben. Wir sind nicht aus der Retorte, wir sind nicht gestanzt, wir sind individuell. Jeder hat sein Leben mit seiner Erinnerung. Ein Leben, das er mit niemand anderem tauschen kann und irgendwann auch nicht mehr will. Wie gesagt, ich brauche Erinnerung dafür. Als Volk genauso wie als Person. Ohne Erinnerung gibt es keine Existenzgrundlage. Wenn ich von meinem Leben keine Erinnerung mehr habe, dann bin ich nicht verwurzelt. Dann gibt es mich gar nicht. Es gibt keine Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann. Nichts, was mich bestätigt. Also, diese Existenzgrundlage gibt es weder für Nationen noch von Menschen oder schon gar nicht für einen Christen, wenn die Erinnerung fehlt. Ich habe es gerade ergänzt. Völker, Nationen hatten wir, Menschen oder Personen hatten wir auch. Jetzt habe ich noch einen Zusatz gebracht, Christen. Christen brauchen die Erinnerung. Und zwar nicht an ihr persönliches Leben, sondern an das, an die geistliche Herkunft, die geistlichen Wurzeln. Der Christ als solcher hat gemeinhin eine prägende Gotteserfahrung, die ihn ja erst zum Christen werden lässt. Er hat eine Bekehrung als direkten Anker und er beruft sich auf ein Geschehen, das 2000 Jahre in der Vergangenheit liegt. Das können wir eigentlich sonst weder von einem Volk noch von einer Person sagen. Bei einem Christen, der sagt, vor 2000 Jahren wurden meine Grundlagen gelegt und die haben wiederum andere Grundlagen, die sind 4000 Jahre älter. Der Christ von heute steht also auf einem Fundament von mindestens 6000 Jahren. Und die wenigsten wissen das wirklich. Natürlich, wir haben von Adam und Eva gehört und Abraham und Isaak und Jakob und Jesus Christus und Paulus und wie sie alle heißen bis heute. Aber dass man dabei einen Raum und eine Zeit von 6000 Jahren durchmisst, verschiedenste Kulturen, das wissen wir gar nicht mehr. Bei denen, die jetzt älter sind, also nicht die, die 20 sind, sondern die bei mir mit meinen Mitte 40 beginnt das schon, da beginnt schon langsam Alzheimer. Ich vergesse schon langsam einiges von meiner persönlichen ureigenen Art. Je älter man wird, desto mehr sagt man, Menschenskinder, was waren das jetzt? Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Das Gedächtnis beginnt zu bröseln. Und wir leben nun wirklich noch nicht lange. 6000 Jahre Christentum, was ist da weggebröselt? Was fehlt an Erinnerung? Und ist das wichtig? Sind wir uns dessen bewusst? Können wir uns als einzelne Christen erinnern? An unsere eigene Biografie als Christ sind wir wach. Stellen wir uns jeder mal für sich mal ebenso diese Fragen. Warum wurde ich Christ? Wie wurde ich Christ und Adventist? Was hat sich eigentlich seitdem verändert? Verändere ich mich eigentlich immer noch, wenn ich mich schon damals begonnen habe zu verändern? Und ist das, was ich bin oder das, was ich auch werde, ist das christlich oder ist das vielleicht etwas ganz anderes? Es kann durchaus sein, dass ich mich verändere, aber vielleicht nicht zum Guten. Oder es hat seine Wurzel eben nicht in der Bibel, nicht in Jesus. Dann sollte ich vielleicht nachschauen. Matthäus 26, 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet. Heißt also hier, erinnert euch, beobachtet, bewertet, Entschuldigung, und bleibt mit Gott verbunden. Das heißt das eigentlich, wachet und betet. Aber das ist eben kein Selbstzweck. Die meisten bleiben dabei stehen und sagen, jawohl, stimme ich dir zu, das machen wir so. Aber es beginnt erst dann, Früchte zu tragen, wenn wir das Warum kennen. Warum sollen wir denn das tun? Wir brauchen es, und der Satz hat es ja gezeigt, weil wir Schutz brauchen, jeder von uns, alt und jung, egal ob er schon 60 Jahre geistlich gesehen an der Front steht und gekämpft und sich bewährt hat. Jeder weiß, er braucht Schutz, geistlichen Schutz. Schutz vor der Versuchung. Wachsein und sich erinnern ist also laut Bibel ein Schutz. Es ist eine Warnung, es ist ein Hinweis, es ist ein kleiner Tipp. Es ist also nichts, wo man sagen würde, und dummerweise hat die gesamte Kirchengeschichte der letzten, ich weiß nicht, 5 oder 10 Generationen immer Wert darauf gelegt, zu sagen, das ist was für alte Leute oder für alte Frauen. wachen und beten und auf die Knie gehen und lieber Herr Jesus sagen. Das ist ein bisschen so gekommen, zumindest in Deutschland. Dabei ist es biblisch. Es hat nichts mit alten Frauen zu tun. Es hat auch nichts mit alten Leuten zu tun oder mit, oh Gott, ich mag das nicht. Es ist biblisch. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Also keiner möchte im Winter jetzt bei diesem Verkehr mit Sommerreifen fahren. Wenn man jetzt sagen würde, das ist was für alte Leute, wenn er Winterreifen aufzieht, dann sagt ihr jedem, ja, ja, zieh weiter. Genau dasselbe ist das in der biblischen Botschaft. Wachet und betet, das braucht jeder von uns. Gut, also wach sein und sich erinnern ist ein Schutz. Was ist denn jetzt eine Versuchung? Ich stelle immer mal wieder gerne diese Frage und beleuchte jedes Mal anders. Versuchung, da merken wir, das hat eine Zweiteilung. Nehmen wir das zweite, die zweite Hälfte, suchen. Das kennt jeder, oder? Versuchung bildet sich aus der Vorsilbe ver und dem Stammwort suchen. Das sind schon mal zwei Begriffe. Suchen ist klar. Suchen ist eine Aktivität, um etwas vollzumachen. Es fehlt ja etwas. Ich suche etwas, damit ich es habe, damit ich nicht mehr suchen muss. Wenn ich nicht mehr suchen muss, ist alles erfüllt. Das ist ja der Sinn des Suchens. Also ich suche eine Bibelstelle, um den genauen Wortlaut zu kennen. Plötzlich haben wir das Wort kennen drin und mit dem Kennen das Wissen. Wenn ich aufgehört habe zu suchen, dann weiß ich. Dann bin ich mir sicher, dann habe ich ein Fundament. So, jetzt heißt es aber nicht suchen, sondern versuchen. Passt das plötzlich in diesem Zusammenhang? Ver ist also eine Vorsilbe. Und eine Vorsilbe ist immer etwas Fremdes. Instinktiv erkennen wir, wenn wir erst suchen sagen und dann versuchen, da passt was nicht. Das passt gar nicht dazu, das ist fremd. So, diese Vorsilbe gehört also eigentlich gar nicht dazu. Wir sind wach genug, um das jetzt im Moment, weil ich den Finger drauf lege, zu realisieren. Im Regelfall tun wir das nicht. Im Regelfall sagen wir suchen und versuchen. Punkt, aus, vorbei, nächster Satz, nächstes Wort. Wenn wir ein bisschen runterschrauben, langsamer leben, langsamer formulieren, dann merken wir, wo plötzlich das Fremde auftaucht, das, was nicht passt. Also diese Vorsilbe ver verändert die Stammbedeutung. Es ist ein Unterschied, ob ich suche oder ob ich etwas versuche. Ich versuche mich an etwas. Oder ob ich versucht werde. Jedes Mal habe ich denselben Stamm, suchen. Mit der Vorsilbe fair und im gesamten Kontext des Satzes habe ich plötzlich einen komplett anderen Sinn. Und wenn ich nicht aufpasse, denke ich immer, ich rede vom selben. Und wenn der Satan kommt, dann versucht er einem genau das klarzumachen. Das ist eine Versuchung, es ist etwas Schleichendes, man merkt das nicht. Wir setzen noch ein Pferd davor. Und dann bauen wir den Satz noch ein bisschen um und dann sieht dein Leben schon ganz anders aus. Aber du hast immer noch deine Wurzeln, du hast deine Basis, deinen Stamm. Passt immer noch. Man merkt es nicht. Das ist die Versuchung. Man merkt sie nicht. Also in der Sprache unterscheiden wir automatisch. Sprachfehler erkennen wir eigentlich sofort. Entweder selbst oder durch die Rückmeldung der anderen. Ja, Beispiel. Ich sehe, wie jemand mit dem Schraubenzieher eine Schraube versucht herauszudrehen und er schafft es nicht. Dann komme ich, formuliere ich das dann richtig, wenn ich zu diesem Menschen dann sage, lass mich mal der Versucher sein. Nein, natürlich nicht. Ihr grinst, man guckt sich gegenseitig an und plötzlich beginnen beide zu lachen, weil es aus dem Zusammenhang gerissen ist. Es ist falsch kombiniert. Das fällt jedem auf. Das heißt, in diesem Fall, ich brauche den anderen als Rückmeldung, dass er mich absichert, ob ich es richtig gesagt oder richtig gelebt habe. Wenn ich nur für mich selber bin, dann kann ich mich nicht korrigieren, dann merke ich nicht, dass ich dummes Zeug erzählt habe oder dummes Zeug lebe. Ich brauche den anderen, der das zurückspiegelt, ob das passt. Im Verhalten ist das also alles schwieriger. Fehler können nur dann erkannt und korrigiert werden, wenn die Welt, in der ich lebe, gemeinsame und verbindliche Richtlinien und Werte hat. Wenn wir jetzt vor die Tür gehen, dann leben wir oder dann betreten wir eine Welt, die nicht einheitlich ist. Wir haben Menschen aus Asien, aus Afrika und aus Europa, die wir da draußen treffen, mit einem ganz anderen kulturellen Hintergrund. Wir haben Leute, die sind gebildet und die sind ungebildet. Passt auch nicht zusammen. Wir haben Leute, die, ja, wenn wir in einer Welt von Geld, Sex und Macht leben, sind die einen von dem geprägt, die zweiten von dem, die dritten von was anderem. Wie sollen die denn zusammen eine Wertegemeinschaft bilden? Wir hören dieses Wort immer so oft in den Nachrichten. Die westliche Wertegemeinschaft. Wenn man dahinter schaut, gibt es sie gar nicht. Die Menschen haben keine Werte, sie haben keine Wurzeln, deswegen können sie sich gegenseitig auch nicht stützen, ergänzen oder warnen. Es funktioniert nicht mehr. Gehen diese Fehlleistungen, wie ich sie jetzt mal nenne, über das übliche Maß hinaus? Also, wir gehen vor die Tür, wir sehen, wie die Welt läuft, und selbst wenn sie noch so chaotisch ist, ist es eine gewisse Sicherheit, weil sie ein Maß nicht überschreitet. Selbst wenn sie insgesamt jenseits von Gut und Böse ist. Aber sie hat immer noch ihr Maß. Nur wenn dieses Maß auch wieder überschritten wird, dann fällt uns allen was auf. Mir ging das zum Beispiel an Heiligabend so. Heiligabend, ich saß mal wieder vorm Internet und lese mal wieder Zeitung. Das mache ich mal lieben gerne. Das sind manchmal gleich ein paar Zeitungen, die ich dann lese. Die FAZ, mit der fange ich dann eigentlich immer an. So, die FAZ, die kennt eigentlich jeder, eine überregionale, große, wichtige Zeitung. Die sollten eigentlich wissen, was sie schreiben. Das Erste, was ich eigentlich jetzt in der Weihnachtszeit immer gemacht habe, ist den Adventskalender bei der FAZ anklicken. 24 Tage, 24 Mal was zu gewinnen. Ja, klasse. Mache ich doch mit, ist doch schön. 24. Dezember, Heiligabend. Was gibt es zu gewinnen? Eine Stereoanlage von Teufel. Also Teufel ist eine Firma, aber Stereoanlage, das sind richtige, das sind Boxen, die sind enorm. Also lauter kann der Teufel damit wirklich nicht mehr in diese Welt reinbrüllen. Und das an Heiligabend. Irgendwo, da haut es einem die Sicherung raus. Ich dachte, okay, also jetzt guckst du erstmal weiter in der FAZ, du willst ja eigentlich die Meldung des Tages lesen. Dann schaue ich weiter und lese die nächste Schlagzeile. In den Geschäften ist die Hölle los. Ich dachte, sag mal, wisst ihr, was ihr schreibt? Ja, Heiligabend. Wieder zur Seite geschoben, wieder ein bisschen runtergescrollt. Letzte Zeile. Versicherungen und Vermögensfragen. Ich dachte, da werde ich ja einigermaßen sicher sein. Da gibt es dann diese Fehlleistung nicht. Und was lese ich? Weihnachten ist die Hochzeit von Mord und Totschlag. Ich denke, drei Meldungen in einer solchen Zeitung, die absolut daneben gehen. Also selbst wenn man nicht Christ ist, das fällt eigentlich auf. Das ist ein Heiligabend, ein Ghetto-Blaster vom Teufel. Super. Und dann der Rest auch noch. Da winkt jeder ab. Klar, ich erzähle es, es ist zum Grinsen, mir geht's genauso, aber es stimmt auch nachdenklich. Es geht jedes Maß in dieser Welt plötzlich verloren. Jetzt hatten wir aber doch diesen Rückblick 2014. Und mit einem Mal komme ich ins Grübeln und sage mir, da war noch was, da war noch was. Wir hatten diesen European Song Contest. Scheußlich, oder? Also ich habe mir den nur einmal angetan, das war 1974, da war ich ein kleiner Steppke mit ABBA, yeah, yeah, yeah. Und der Rest, der hat mich nicht mehr interessiert, das war ja alles grausam. Das, was wir heute haben, das schlägt ja alles. Conchita Wurst. Ich habe das Lied nie gehört, ich habe es immer boykottiert. Schon allein, wenn ich sehe, wer Conchita Wurst ist. Also ein Schwuler, der sich als Frau verkleidet und ein Vollbart trägt. Und die Medien und die Politik sagen, jawohl, das ist es, so muss das sein. Und dann höre ich aber die Menschen auf der Straße und die sagen, jetzt kommt es mir wirklich hoch, das steht mir jetzt bis hier oben. Also egal, wo ich hingehört habe, die Bevölkerung war nicht dasselbe wie die Zeitungen oder die Medien. Das waren zwei komplett getrennte Welten. Da wird also etwas gemacht. Vielleicht ist das ja Absicht, dass es an Heiligabend einen Ghetto-Blaster vom Teufel gibt und eine Person, die mit den Geschlechterrollen spielt und sie vermischt, plötzlich hochgeschoben wird. Wir hatten es vorhin von Erinnern und Identität. Wenn ich nicht mehr weiß, was männlich und weiblich ist, was sich an Heiligabend ziemt, dann habe ich diese Identität als Geschlechtswesen verloren, als Christ habe ich sie verloren. Es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und wenn ich die Identität nicht mehr habe, habe ich keine Existenzgrundlage. Sie wird mir genommen, ohne dass ich es merke. Schleichend, selbstverständlich. Es gibt aber noch was Drittes, was dieses Jahr passiert ist. Es gab eine Menge, natürlich. Aber Dinge, bei denen ich Oha gerufen habe. Baden-Württemberg hat eine rot-grüne Regierung. So, und die haben einen Bildungsplan für das Jahr 2015 verabschiedet. Schön und gut. Bildung in Deutschland ist sowieso so ein Thema. Naja, gut, da kann man, die Deutschen machen in letzter Zeit eigentlich nur noch nichts Gutes. Aber das hat es eigentlich um Längen geschlagen. Es ging nämlich um das Ziel der Akzeptanz der sexuellen Vielfalt, das überall in den Schulen durchzudrücken. Das heißt Conchita Wurst, so wie ich das jetzt eben genannt habe. Das soll ein gängiges Geschlechterklischee sein. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Männer, die Frauen sind, Frauen, die Männer sind, Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, alles quer durch die Bahn, und wenn es einem gar nicht passt, kann man sich umoperieren lassen und hat den Schniedel vielleicht noch an der Stirn. Das ist richtig normal. Das ist normal. Das soll unterrichtet werden. Und zwar bei den Kleinsten der Kleinen. Wie wachsen die auf? Versteht ihr? So, und jetzt heißt es immer, ja, die Menschen wollen das doch. 200.000 Leute haben über eine Petition Einspruch erhoben. 200.000. Was sagt die Regierung von Baden-Württemberg? Hey, interessiert uns nicht. Wir drücken das Ding jetzt durch, das haben wir so beschlossen. Sie ignorieren das eigene Volk, sie gehen an den Grundsätzen der Landesverfassung vorbei. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein Volk wird aus seinem eigenen Leben hinaus katapultiert. Überall ist die Säge und wird abgesägt. Irgendwann gibt es keine Identität mehr. Was heißt es, ein Deutscher zu sein, ein Mann oder eine Frau zu sein, ein Erwachsener oder ein Kind? Was heißt es, Mensch zu sein? Diese Dinge werden nur noch über Bord gekippt. Es ist also ein irrsinniges Durcheinander, das hier angezettelt wird, und man möchte sagen, es wird mit Fleiß angezettelt. Die Bibel nennt sowas Tohu Wabohu. Ab und zu bringe ich das schon mal in meinen Predigten wieder unter, dieses Wort. Tohu Wabohu ist eben diese Welt, die der Teufel verursacht. Wenn es heißt, die Erde ward wüst und leer, dann heißt das Tohu Wabohu. Und die steht für den Teufel. Der Teufel steht für die Unordnung, und wo eine Unordnung ist, da kann nichts gedeihen. Da geht alles den Bach runter. Satan ist also auf der Überholspur. Offenbarung 12,12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Zeit, da haben wir es schon wieder. Wenn die Zeit des Satans abgelaufen ist, kommt Jesus Christus wieder. Das wissen wir. Aber es heißt auch in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Jetzt wird es schwierig. Wir wachen gegen den Teufel, das haben wir jetzt die ganze Zeit herausgearbeitet. Aber wir wachen auch für die Ankunft Jesu Christi. Wir wachen in zwei Richtungen. Gegen das eine und für das andere. Somit bezieht sich das Wachen oder Wachsein immer auf die jenseitige Welt. Und das Interessante ist, diese jenseitige Welt zeigt sich in dieser Welt, in der sichtbaren Welt, in der Welt, die wir hier greifen können. Da manifestiert sie sich. Jesus spricht ausgiebig von den Endzeitereignissen. Und er ermahnt die Geistlichen und Theologen seiner und mit seiner Zeit auch in unserer Zeit. Die Geistlichen und die Theologen, die es wissen müssen. Matthäus 16,1-3. Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Kurze Frage, ist es jetzt die Aufgabe von einem Theologen, das Wetter zu beurteilen? Nicht wirklich, oder? Ist es vielleicht die Aufgabe eines Theologen, die Zeit zu beurteilen? Wozu gibt es das, diese ganzen Wissenschaften? Wozu gibt es die Theologie? Wieso haben wir solche Fachleute, gerade im Glauben? Christus warnt später vor dem Sauerteig der Pharisäer, der alles durchsäuert. Wir haben heute ein sogenanntes wissenschaftliches Zeitalter, das alles durchsäuert und nichts mehr sagt. Die Wissenschaften sind nicht das Problem, sondern ihre Verwendung. Er, Jesus, verlangt ihnen mit der Beurteilung der Zeit ja nichts Unmögliches ab. Die Schriften und das Zeitgeschehen zusammenzufügen, das ist der Job der Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist ihr Job, dass sie sehen, was steht denn in der Bibel? Welche Zeit haben wir, wenn wir vor die Tür gehen? Passt das zusammen? Wo stehen wir im Weltgeschehen? Warum denn? Weil wir doch immer mit Blick auf die geistliche Welt leben. Wann kommt Jesus wieder? Sollte doch eigentlich bei jedem Christen, nicht nur bei Adventisten, die Frage aller Fragen sein. Wir haben aber unseren Alltag. Wir haben viel zu viel um die Ohren. Wir können das nicht immer gegenprüfen. Wir haben ein Gespür, aber wir wissen es nicht. Deswegen sollte es eigentlich Theologen geben, die sagen, Leute, Vorsicht, da ist was und wir sagen euch was. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben Jesus versucht. Sie haben ihn versucht, weil sie selbst vorher versucht worden sind und sie sind gefallen. Wie konnten sie denn fallen? Wir hatten es anfangs. Sie haben nicht nach Matthäus 26 gewacht und gebetet. Sie waren nicht wach. Sie haben sich auf die Wissenschaft verstanden, aber nicht auf das Gebet, nicht auf die Beziehung zu Gott. Sie haben ihre Berufung, und das sehen wir im Alten Testament, die Menschen, die Gott dienen sollen, werden berufen. Eine Berufung ist etwas ganz anderes als das, was wir heute haben. Sie haben ihre Berufung nun als Beruf gesehen, zum Job degradiert. Sie haben alles verwaltet und institutionalisiert. Aus dem einstigen Vorrecht ist jedes Leben gewichen. Sie sind lebendig tot. Sagt das auch so die Bibel? Matthäus 23,27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind. Das ist ein hartes Bild. Es gibt Fassade und es gibt dahinter. Das kennen wir, dieses Bild, aber dass die Fassade der Grabstein ist und dass dahinter die toten Gebeine, das ist heftig. Dumm ist nur, Jesus ist Jude und in einer jüdischen Welt spricht er zu jüdischen Schriftgelehrten. Wenn wir das auf uns übertragen, Jesus ist Christ oder für uns gesehen Adventist, er spricht in eine adventistische Welt zu den adventistischen Schriftgelehrten. Dumm ist jetzt nur, spätestens seit Luther wissen wir, wir können es nicht mehr delegieren. Wir können nicht mehr sagen, der Prediger, der macht das jetzt für uns. Wir haben die Priesterschaft aller Gläubigen entdeckt. Es gilt an uns. Es gilt auch an mich. Gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich sowas lese und durchdenke und merke, ich kann nicht sagen, hey du da, das fällt auf mich zurück. Bin ich jetzt auch eine tolle Fassade und innen drin voller Totengebeine? Ich bin es zumindest öfters, als es mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin. Seit 150 Jahren gibt es die Adventbewegung. Und ihr Auftrag ist die Verkündigung, dass Jesus bald wiederkommt. Sie ist eine Endzeitbewegung. 2010 hat Chad Wilson, der Präsident der STA, verkündet, wir lebten jetzt, und er meinte damit heute, im Zeitraum der unmittelbaren Wiederkunft Christi. Sie steht unmittelbar bevor. Nun im Dezember 2014, das sind jetzt vier Jahre später, schreibt den Adventisten heute davon, wir lebten jetzt in den letzten Stunden dieser Erde oder dieser Weltzeit. Haben wir das eigentlich wirklich begriffen? Wir sagen immer, ja, ja, das da draußen, das kann nicht mehr lang gut gehen, das sieht ja scheußlich aus. Aber wenn ich mich beobachte, wenn ich die Menschen beobachte, mit denen ich spreche, dann ist das, als wenn wir im Kino sitzen, im Theater. Wenn die Show vorbei ist, fällt der Vorhang und dann gehen wir nach Hause. Es funktioniert nicht. Wir sind ein Teil des Schauspiels. Wir sitzen gerne hier. Ab und zu haben wir vielleicht ein Gespräch mit dem Nachbarn und überlegen uns, Menschenskinder, wie formuliere ich das? Vielleicht mal was von Jesus zu sagen. Aber wenn wir tatsächlich begreifen, diese Welt hat nicht mehr lang. Der oberste von uns gewählte Chef unserer Gemeinschaft sagt, Leute, das sind für diese Weltzeit nur noch ein paar Stunden, dann kommt Jesus wieder. Und ihr habt einen Auftrag. Dann sehen wir alle ziemlich alt aus. Wir. Ihr, ich. Es ist schwierig. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Gemeinden auch in Deutschland an. Dann sind sie in einem erbärmlichen Zustand. Es ist überall so. Die Verbände, schaut sie euch an. Schaut euch mal bitte die gesamte adventistische Politik gerade an. Die Verbände in Deutschland sind gespalten. Die Vereinigung von Baden-Württemberg in sich ist uneins. Die Bezirke sind aufgewühlt. Gemeinden sind zerrissen oder werden gerade zerrissen. Und die Regeln für das Zusammenleben, Gemeinde zu Vereinigung, sie gelten nicht mehr. Wenn man versucht, sich auf diese Regeln zu berufen und zu sagen, im Handbuch steht, dann gilt das nicht. Überall ist die Ordnung außer Kraft gesetzt. Und dann gucken wir in die Gemeinden selber hinein. Wenn wir ganz ehrlich sind, diejenigen, die in die Gemeinde gehen, haben im Regelfall keinerlei Bibelkenntnis mehr. Da ist nichts mehr da. Dann sagen wir, okay, was ist denn als Adventist? Man kann nicht Adventist sein ohne Bibelkenntnis als Fundament. Erst darauf kann man dann das adventistische Glaubensgut, das zusätzlich entdeckt wurde, hervorkramen, präsentieren und sagen, das wissen wir. Das heißt, die Gemeinden wissen nicht nur nichts mehr aus der Bibel heraus, sie wissen es ungefähr ganz vage, sondern sie wissen schon gar nichts mehr über die Adventlehren. Das ist tragisch, das ist gefährlich. Wachet und betet. Lange vernachlässigt, da ist nichts mehr da. Also geistliches Leben ist somit kaum vorhanden, es wird nicht erkannt und es kann sich somit auch nicht durchsetzen. Salz der Welt. Wie will man auf dieser Basis Salz der Welt sein? Was sieht Jesus, wenn er uns alle sieht? Und ich bin wirklich auch ein Teil davon. Diese Welt konkurriert wunderbar mit Gott und oft genug gewinnt sie. In Deutschland knarrt, kracht und quietscht die Gemeinde an allen Ecken und Enden. Und Chad Wilson hält die uns noch verbleibende Zeit für derart knapp, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gelesen habt, dass er nur noch Zeit für die persönliche Heiligung sieht. Alles andere ist Ballast. Versteht ihr, worauf das hinausläuft? Stützt euch nicht mehr schön auf die Welt, denkt nicht mehr an die Rente, vergesst das Ganze. Stützt euch auch nicht mehr auf die Institutionen. Ja, wir haben eine GK. Ja, wir haben eine EUD. Wir haben die Verbände. Wir haben. Es ist nicht wichtig. Nicht mehr. Es ist gut noch, wenn wir es haben. Aber überall ist es morsch. Es ist nicht das, was trägt. Und es gibt Kräfte, die stehen kurz davor, alles zu zerschlagen. Das, was jetzt noch möglich ist, die Zeit, die noch da ist, ist die persönliche Heiligung. Du und deine Bibel, solange es noch eine Bibel gibt. Mehr geht nicht mehr. Das ist im Kern die Botschaft von Ted Wilson. Und er hat den gesamten Überblick über den gesamten Globus, was unsere Vereinigung nur betrifft. Das Jahr geht zu Ende, die Welt geht zu Ende. Unsere Erinnerung wird schwammig. Wir verlieren unsere Identität. Wachen und beten ist unser Schutz. Aber das Ende des einen ist der Anfang des anderen. Im Anfang nahm Gott ein Nichts und sprach, es werde Licht. Und es entstand eine unbeschreiblich schöne Welt. Am Ende nimmt Gott wieder diese zu nichts gewordene Welt in die Hände und spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Einfach so zum mit nach Hause nehmen. Drei Bibelstellen. Alle aus der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Aber auch, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gilt auch für Töchter. Und wer setzt den Rahmen? Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist die Chance, die wir haben. Gott segne uns.